Deutschlandfunk. Kulturfragen.
Am Mikrofon ist Karin Fischer. Das Verhältnis von Juden und Deutschen in Deutschland ist heute unser Thema. Und schon, dass ich hier einen Unterschied mache, ist ein Problem. Fakt ist aber auch, dass sich seit dem 7. Oktober, seit dem blutigen Überfall der Hamas auf israelische Zivilisten im Süden Israels, bei dem 1200 Menschen starben und Hunderte verschleppt wurden, das Verhältnis extrem verschlechtert hat. Mangelnde Empathie mit den Opfern, israelbezogener Antisemitismus, die deutsche Staatsräson mit ihrer unverbrüchlichen Solidarität mit der israelischen Regierung, das sind so die Stichworte. Wir schieben heute mal den Vorhang der Aktualität etwas beiseite und fragen, was diese Schieflage mit der deutschen Erinnerungskultur zu tun hat, die mein heutiger Gast in den Kulturfragen in all ihren Phasen analysiert hat. Herzlich willkommen, Max Czollek.
Hallo, schön bei Ihnen zu sein.
Max Czollek hat nicht nur am Zentrum für Antisemitismusforschung promoviert, er ist in ganz verschiedenen Genres unterwegs, von der Lyrik über das Theater bis hin zum Museum. Und er hat vor allem sehr erfolgreiche Bücher geschrieben wie Desintegriert euch oder Versöhnungstheater. Was das heißen oder sein soll, dazu kommen wir noch. Gerade ist er von einem Aufenthalt am Deutschen Haus der New York University in den USA nach Berlin zurückgekehrt. Und jetzt, Max Czollek, interessiert mich natürlich zuerst Ihr Blick als Rückkehrer. Was für Debatten haben Sie miterlebt? Welche Rolle hat der Nahe Osten und das Verhältnis anderer Nationen zu Israel da gespielt?
Ja, vielleicht sollte ich anfangen damit zu sagen, dass mir, als ich am 1. März in New York angekommen bin, erstmal klar wurde, wie erschöpft ich gewesen bin von den Monaten davor. Es war ein irrer Kraftaufwand für mich ab dem 7. Oktober und zwar, weil so viele Dinge gleichzeitig passiert sind. Ein ganzes Projekt war plötzlich, an dem wir seit anderthalb Jahrzehnten arbeiten, nämlich das der postmigrantischen Gesellschaft, war auf eine Weise in Frage gestellt vielleicht oder war auf eine Weise herausgefordert, wie wir es bis dahin noch nicht erlebt hatten. Und zeitgleich gab es einen großen Druck, sich zu positionieren, den ich erlebt habe, bei dem die Frage war, für wen bist du, A oder B? Und ich hatte den Eindruck, das blieb weit hinter dem zurück, was eigentlich unsere Diskussion über Diskriminierung, über Gewalt und so weiter ist und auch weit hinter dem zurück, was wir künstlerisch eigentlich gemacht hatten die letzten 15 Jahre.
Deswegen ich nehme an, das haben Sie so auch ein bisschen in den USA gespiegelt bekommen, weil da ja die sozusagen Haltungslage auch eine ganz andere ist.
Also ich glaube, vielleicht um nochmal einen Schritt zurückzugehen, für mich nach dem 7. Oktober hat die Zunahme von Antisemitismus in Deutschland bedeutet, dass ich unter Polizeischutz gelesen habe, bis ich in die USA gefahren bin. Also ich habe seit dem 7. Oktober permanent ein Sicherheitsprofil überall, wo ich hinkomme. Und es war das letzte Mal so nach dem Anschlag auf die Synagoge in Halle. Das heißt, es hat sich was für meine Arbeit verändert, was ja schon darum, also für mich auch sehr deprimierend ist, weil ich ja gar nicht zu Israel arbeite. Also darin liegt ja schon irgendwie ein Problem, ja, dass das eine Assoziation, eine Verbindung ist, die stattfindet. Also erstmal war für mich die USA ein Ort, an dem ich keine Verantwortung hatte und das hat erstmal gut getan. Also das Gefühl, ich habe keine Diskursverantwortung, ich kann mich einfach auf die Couch legen und ein paar Bücher lesen und das habe ich tatsächlich auch erstmal gemacht und es war eine große Entspannung. Und in einem zweiten Schritt, natürlich ist die USA auch stark eingebunden in diese Debatte. Die Debatte wird da auch intensiv geführt und gleichzeitig war mein Eindruck, dass sie mit einer größeren Breite geführt wird. Und zwar sowohl, weil das Judentum in den USA pluraler, größer einfach ist und dadurch eine innerjüdische Debatte viel breiter stattfindet, aber auch, weil die USA selber einfach ein Land von einer radikalen Vielfalt ist, die es in Deutschland auf diese Weise nicht gibt, in der diese Debatten eben immer auch nochmal durch 5 Filter laufen und mehrfach gespiegelt sind.
Weil Sie gerade die plurale Gesellschaft erwähnen, ist der deutsche Blick auf Jüdischkeit sehr verengt?
Ja, also das ist, glaube ich, Teil der Arbeit, die ich ja seit langer Zeit mache, über das Schlagwort Gedächtnistheater, auch eine Arbeit, die seit Jahrzehnten von anderen Leuten, nicht zuletzt Michael Bodemann, Eike Geisel, gemacht worden sind. Nämlich die Frage, wie produziert die deutsche Erinnerungskultur und das deutsche Bedürfnis nach Wiedergutwerdung eigentlich eine bestimmte Idee des jüdischen Gegenübers? Und zwar sowohl als ein Gegenüber, was nicht deutsch ist, nämlich die Juden als sozusagen die wir versucht haben umzubringen und die jetzt überlebt haben und die dann in der Erinnerungskultur eine bestimmte Rolle spielen, aber auch die Juden, die dann eben vor allem in Bezug auf die Shoah, auf das Thema Antisemitismus, auf das Thema Israel positioniert werden. Und da fallen natürlich ganz viele Dinge einer jüdischen Gegenwart, einer jüdischen Lebendigkeit hinten runter.
Mir fällt dazu ein Satz aus Ihrem Buch Desintegriert euch ein, der lautet: Wer heute Jude in Deutschland ist, das entscheiden die Jüdinnen und Juden nicht allein. Wenn Sie den Begriff Gedächtnistheater, der jetzt schon gefallen ist, dahingehend erläutern wollten, ich glaube, das müssen wir noch tun.
Ja, das ist eigentlich ein Titel gewesen von einem Buch von Michael Bodemann, einem Soziologen, der die meiste Zeit seines Lebens in Kanada unterrichtet hat, der sich in den 90er Jahren, 1996 ist das Buch erschienen, angeschaut hat, auf welche Weise wird die jüdische Gemeinschaft in der deutschen Erinnerungskultur erfunden, so hieß der Untertitel des Gedächtnistheaters. Und diese Erfindung beschreibt sozusagen das Koordinatenfeld, in dem jüdische Lebendigkeit in der Gegenwart sichtbar werden kann. Und dieses Koordinatenfeld weicht stark von dem ab, was jüdische Lebendigkeit ausmacht. Und diese Spannung, die haben wir dann im Maxim-Gorki-Theater mit dem Desintegrationskongress, dann mit den radikalen jüdischen Kulturtagen immer wieder bearbeitet und gesagt, ey, die Juden, die heute in Deutschland leben und Jüdinnen, die feiern zum Beispiel nicht unbedingt oder nicht so sehr die Befreiung aus Auschwitz, sondern dass sie Auschwitz befreit haben, nämlich als Teil der sowjetischen Armee. Und das wäre ja eine völlig andere Erinnerungskonstellation, wenn man so will. Aber Juden, Jüdinnen sind auch in der Gegenwart eben nicht nur bezogen auf die Vergangenheit, sondern sind ja lebendig und beschäftigen sich mit Themen, mit denen sich lebendige Menschen eben so beschäftigen. Queerness, auch die Frage von Mehrfachdiskriminierung, auch die Frage von Geschichten, die zum Beispiel in Jemen oder in Äthiopien oder in Nordamerika anfangen und damit gar nicht so stark unbedingt bezogen sind auf die Shoah. Das waren alles Dinge, für die wir probiert haben, einen Raum zu schaffen, von dem in der deutschen Erinnerungskultur einfach nicht so viel da war.
In Deutschland ist weiterhin die Erzählung der Shoah, des Holocaust als Gründungsmythos, zumindest der Bundesrepublik, sehr virulent. Bis dahingehend, dass Sie, Max Czollek, das als deutsche Selbstbespiegelung und deswegen als Versöhnungstheater analysiert haben und dazu noch erklärt, was das mit dem Aufkommen der neuen Rechten zu tun hat. Wenn wir also mal versuchen, diesen historischen Vorhang hochzuziehen, wie hängen denn der aktuelle Antisemitismus und die verschiedenen Phasen der deutschen Erinnerungskultur zusammen?
Also jetzt wird's interessant. Jetzt sind wir natürlich auch so ein bisschen in meinem Arbeitsfeld noch mal stärker drin. Ich glaube, dass wir derzeit eine politische Situation in Deutschland sehen, die es der erinnerungskulturellen Selbsterzählung nach so gar nicht geben dürfte. Also wenn es stimmt, dass wir die Vergangenheit erfolgreich aufgearbeitet haben, und das ist eine These, die seit 89-90 als Legitimation des wiedervereinigten Deutschlands angeführt wird, also Deutschland darf wieder vereinigt werden, weil es seine eigene Vergangenheit erfolgreich aufgearbeitet hat, über die Rückkehr der Deutschlandfahnen zur WM 2006, über Projekte wie das Berliner Stadtschloss, über den Heimatbegriff, über Zeitenwende bis hin zum großen Stil Abschieben. Also wir sehen immer wieder, wie Erinnerungskultur als Legitimation angeführt wird, die dann eine nationale Normalisierung oder bestimmte Politiken ermöglicht. So, jetzt sehen wir aber
Entschuldigung, warum ist das so? Das habe ich bei der Lektüre Ihrer Bücher auch nicht ganz verstanden. Es gibt das eine, es gibt das andere, aber wo ist der genaue Konnex? Also Humboldt-Forum, Heimatmuseum, Holocaust-Mahnmal, alles das ist passiert und gleichzeitig hat es einen neuen Nationalismus befördert. Warum ist das so Ihrer Ansicht nach?
Ach so, na, das sehen wir, wenn wir uns anschauen, in welchem Kontext, Diskurskontext die Erinnerungskultur eingebettet ist. Die ist eingebettet in die Idee der Normalisierung, der Möglichkeit, wieder stolz zu sein auf Deutschland. Weil wir so gut erinnert haben, dürfen wir wieder stolz sein auf Deutschland. War einer der zentralen Sätze, die zur WM 2006 damals die Rückkehr der Deutschlandfahnen erlaubt hat, wenn man so will. Und die immer wieder dann angeführt wird, wenn es gilt, zum Beispiel die gute deutsche Geschichte im Stadtschloss zu legitimieren. Das ist eine sehr spezifische Idee davon, wofür Erinnerungskultur an die Shoah eigentlich da ist, ist aber so eine Art Standardphrase wirklich durch die Parteien hinweg. Also wir finden die bei SPD-PolitikerInnen wie Wolfgang Thierse, wir finden die selbstverständlich bei CDU-PolitikerInnen wie Friedrich Merz. Wir finden diese Idee, dass die Aufarbeitung selber die Grundlage dafür ist, wieder stolz zu sein auf Deutschland, auf der politischen Seite an wirklich fast jeder politischen Stelle.
Wo ist denn dann der Übergang zwischen dem, ich sage jetzt mal eher gesünderen Nationalismus. Also siehe Sommermärchen, Deutschlandfahnen und so weiter. Wir haben uns alle die Augen gerieben, aber es war ja auch eine Feier. Und der Tatsache, dass Erinnerungskultur insoweit auch als, ich sage jetzt mal, Instrument der Disziplinierung der vermeintlich anderen eingesetzt wird.
Ja, also bei gesund oder nicht gesund, da bin ich immer nicht so sicher. Das ist, glaube ich, der große Wunsch einer, ich sag mal, ein bisschen verknappt, bürgerlichen Gesellschaft, die hofft, dass man den Nationalismus auch positiv denken kann. Ich fürchte, dass wir aktuell gerade mit der Stärke der AfD eine Situation erleben, in der man genau diese Frage nochmal auf den Tisch bringen muss eigentlich. Also stimmt es überhaupt, dass wir in Deutschland eine Art von positiven Nationalismus, eine Normalisierung denken können, die nicht zeitgleich auch die Normalisierung von solchen Traditionen, ideologischen Verläufen bedeutet? Mhm. Das ist, glaube ich, eine Frage, die jetzt auf dem Tisch steht. Und interessant ist, dass diese Frage aber ausbleibt. Also, dass wir sozusagen nicht diskutieren, was an der deutschen Erinnerungskultur eigentlich schiefgelaufen ist, angesichts einer Zustimmung zur AfD, die bei einem Fünftel der WählerInnen-Zustimmung deutschlandweit liegt und in den neuen Bundesländern sogar stärkste Kraft in Sachsen, Thüringen und möglicherweise sogar Brandenburg.
Und noch eine Anmerkung meinerseits, wenn wir von diesem besseren Deutschland sprechen, das Sie jetzt gemeint haben, dann meinen wir vor allem Westdeutschland, das ja für die Aufarbeitung der Verbrechen des Nationalsozialismus tatsächlich weltweit irgendwie anerkannt ist. Ist Ostdeutschland demgegenüber auch so eine Art blinder Fleck?
Ich weiß nicht. Ostdeutschland hatte ja seine eigene Erzählung der Aufarbeitung, die unter dem Schlagwort Antifaschismus stattgefunden hat. Um sozusagen ehrlich zu sein, nicht der Aufarbeitung, sondern des proklamierten Antifaschismus.
Genau. Erzählung ist wichtig, das Stichwort.
Erzählung, aber das ist, glaube ich, schon eine Frage, weil ich sozusagen auch für Westdeutschland zusammen mit anderen Autorinnen wie Achim Dörfer, irgendjemand muss die Täter ja bestrafen, oder auch der zweiten Schuld von Ralf Giordano, sagen muss, dass auch die westdeutsche Aufarbeitung vor allem eine gute Geschichte gewesen ist, während wir auf juristischer Ebene keine Aufarbeitung richtig sehen können. Also es sind 99% der Täter sind nie vor ein Gericht gestellt worden, was ja sozusagen erstmal auch ein Versuch sein kann, zu sagen, wir wissen, wir haben nicht die gesellschaftlichen Kräfteverhältnisse, dass wir die Leute vor ein Gericht stellen können, aber dann erzählen wir zumindest und symbolisieren ein neues Selbstbewusstsein über Holocaust-Mahnmale, Gedenktage, PolitikerInnenreden, Kniefälle. Und diese Symbolisierung dieses neuen Selbstverhältnisses wird dann auch eine neue Realität bedeuten. Und da sehen wir, glaube ich, gerade mit der AfD, dass diese Strategie nicht hinhaut. Und das ist, glaube ich, das, was jetzt eigentlich auf dem Tisch liegt und was auch, glaube ich, mit den Demos im Januar, Februar, die ja die größten Demonstrationen seit 45 in Westdeutschland, seit 89, 90 in Ostdeutschland gewesen sind, auf dem Tisch liegen sollte. Nämlich die Frage, was machen wir jetzt eigentlich mit diesem gesellschaftlichen Selbstbild der guten Aufarbeitung, wenn das da draußen passiert?
Also, um das nochmal zu verstehen, wenn Antisemitismus als Teil einer deutschen Gutwerdung nun als Hebel dient, um letztendlich rechte Parteien zu stützen. Was ist dann tatsächlich schiefgelaufen?
Also wenn wir schon ein Bild benutzen wollen, würde ich von dem Bild des Windschattens reden. Also wir haben sozusagen die Idee der eigenen Gutwerdung, die so wichtig und zentral ist für die deutsche Wiedervereinigung, für diese ganzen nationalen Normalisierungsprojekte, von denen ich gesprochen habe, dann erzeugt das eine Art Windschatten für die Kontinuitäten oder vielleicht sogar den Wiederaufstieg rechter Ideologien, die als solche gar nicht erkannt werden können, weil man ja qua Definition das nicht mehr ist. Und das ist was, was wir in der Gegenwart auch als eine Art, sagen wir mal, Erklärungszusammenhang kennen. Die AfD wird als alles Mögliche eingeordnet, Ergebnis von Frustration, Inflation, Ukraine-Russland-Krieg, Pandemie und so weiter, was aber fast wie umschifft wird, ist die Frage, was ist eigentlich an der Erinnerungskultur schiefgelaufen, dass das jetzt gerade passiert? Und das ist der Windschatten, in dem diese Art von Rückkehr möglich wird.
Es haben sich ein paar Dinge in den vergangenen Jahren tatsächlich verändert, auch die Debatte um die Erinnerungskultur natürlich. Es gibt so eine Art an- und abschwellende Diskussion darüber, wie die Gesellschaft sich wandelt, wer was wann zu erinnern habe, Stichwort Integration von Ausländern, von Menschen mit Migrationshintergrund. Claudia Roth hat gerade ein Gedenkstättenkonzept vorgelegt, das so Punkte wie Kolonialismus oder rechte Gewalt einschließen wollte, das aber von den Stakeholdern der deutschen Erinnerungskultur einfach rundweg abgelehnt wurde. Zugespitzt formuliert mit dem Argument, wir haben nicht das Geld für Holocaust-Gedenken und SED-Unrecht und alles andere. Wie beeinflusst diese Debatte den Zusammenhang, den Sie gerade aufgemacht haben, zwischen Erinnerungskultur und rechten Positionen, Nationalismus?
Das ist eine wahnsinnig interessante Diskussion gerade. Und ich muss gestehen, dass ich dieses Rotkonzept noch nicht en Detail mir angeschaut habe. Ich glaube, es ist auch noch gar nicht veröffentlicht. Aber ich bin ja selber in Kontexten aktiv wie der CPPD, der Coalition for Pluralistic Public Discourse, in dem es ja um die Frage nach pluraler Erinnerungskultur geht. Ich glaube, wichtig ist vielleicht erstmal festzuhalten, in einer Gesellschaft wie der deutschen, die so stark auf Erinnerungsarbeit sich konzentriert, wenn es ums eigene Selbstbild geht, sehen wir zeitgleich, dass die Frage, wessen Geschichte erinnert wird, auch die Frage von Zugehörigkeit mitbestimmt. Das heißt, wenn eine große Gruppe in Deutschland nicht in die Erinnerungserzählung eingebunden wird, zum Beispiel die Gruppe der MigrantInnen, die ja in Deutschland bei einem Viertel der Gesellschaft liegt, dann bedeutet das auch, dass sie aus einem bestimmten demokratischen Diskurs der Anerkennung und der Teilhabe ausgeschlossen sind, was erstmal ein Demokratieproblem ist, weil Demokratie ja darauf basiert, eine plurale Demokratie, dass die unterschiedlichen Teile der Demokratie mit eingebunden werden. Und ich glaube, das hat nicht zufällig zu tun mit einem bestimmten Denken, was ich in meiner Arbeit immer wieder als Integrationsparadigma bezeichne. Also der Idee, dass manche Leute erst beweisen müssen, dass sie dazugehören, während andere Leute automatisch Deutsche sind. Das ist eine alte Art, eine alte auch im Nationalismus tief verankerte Art, über Zugehörigkeit nachzudenken, ist aber unter Umständen nicht mehr zeitgemäß in einer Gesellschaft, die so radikal vielfältig und plural ist und in ihrem Selbstbild auch als plurale Demokratie existiert, wie die Deutsche es ja tut. Deswegen scheint mir diese Frage nach der pluralen Erinnerungskultur, die in diesem Gedenkkonzept von Claudia Roth gerade auf den Tisch gelegt wird, erstmal eine total wichtige Frage, die sich nicht einfach so wegwischen lässt als dafür haben wir kein Geld oder dafür haben wir keine Zeit. Ich glaube, die hat eng zu tun mit der Selbstverteidigungsfähigkeit der Demokratie am Ende, nämlich ob Menschen sich als Teil dieser Demokratie, als Shareholder sozusagen, in einem Ownership dieser Demokratie verstehen oder ob sie das Gefühl haben, sie haben eh nichts damit zu tun und brauchen deswegen auch keine Verantwortung dafür übernehmen.
Und wir haben noch gar nicht, Max Czollek, über die Muslime gesprochen, die ja sowohl in der Debatte nicht vorkommen, andererseits aber gerade vor dem Hintergrund des Nahostkonflikts ja auch teilweise instrumentalisiert werden in Deutschland.
Das ist natürlich ein super komplexer schon Begriffsraum, weil Musliminnen in so einem deutschen Diskurs seit 2001 folgende, also seit dem 11. September folgende, ja eine Art neue Gegengruppe bezeichnen. Also ne, früher waren das, weiß nicht, die Ausländer oder die,
ja,
die
Araber. Also symbolisch oder verwendet so. Werden.
Jetzt Begriff. Sind die Muslime sind sozusagen die anderen, die früher die Ausländer in den 90er Jahren waren. Ne? Also das sozusagen auf der Ebene des politischen Diskurses. Dann gibt es aber natürlich eine reale Gruppe von Menschen, die sich selbst als muslimisch definieren. Über die hat Günnar Balci ja also auch hier in dieser Sendung gesprochen, als eine Gruppe mit bestimmten Eigenschaften, bestimmten Überzeugungen, immer sozusagen statistisch gesprochen. Ne? Für jemand einzeln spricht es ja erstmal nicht. Und dann gibt es natürlich auch die Gruppe von Menschen, die sich im postmigrantischen Ansatz zusammengefunden haben, wo ganz viele Leute sind, die würden gesellschaftlich als Muslime eingeordnet, aber die haben genauso wie Juden, Jüdinnen ein komplexes Verhältnis zur Religion zum Beispiel, wenn man das damit meint, oder zur eigenen Familie oder Familiengeschichte oder sowas. Also ich glaube, wir müssen so ein bisschen unterscheiden. Reden wir von einer empirischen Gruppe, reden wir von der politischen Position? Genau, das glaube ich ist erstmal wichtig. Was wir sehen können ist, dass wir im Rahmen dieses Integrationsparadigmas auch nach dem 7. Oktober, aber auch schon davor, ganz stark diese Idee sehen können, dass MuslimInnen nicht per se zu Deutschland gehören, sondern erstmal beweisen müssen, dass sie zum Beispiel nicht antisemitisch sind. Das haben wir bei dem Interview mit Scholz, Bundeskanzler, sehr deutlich sehen können, bei dem die Interviewer Scholz nach dem Antisemitismus nach dem 7. Oktober auf der Straße fragen und Scholz sagt, ja, das stimmt, das ist ein Problem illegaler Migration. Also hier wird sozusagen muslimisch sein mit illegaler Migration gleichgesetzt, was ja den 4 Millionen Musliminnen, die in Deutschland leben, nicht gerecht wird, die seit Jahrzehnten da sind. Und das meine ich mit Aberkennung von Teilhabe und von Anwesenheit. Die Leute werden weiterhin behandelt, als wären sie gerade erst gekommen. Und das erzeugt natürlich ein Problem für eine plurale Demokratie, die ja darauf baut, dass eine Zivilgesellschaft sich damit identifiziert und sagt, wir wollen das hier auch verteidigen. Das ist was, das ist es wert, gegen ein völkisches oder ein antidemokratisches Modell wie das der AfD zu verteidigen. Und da können wir uns, glaube ich, diese Art von Ausschluss einfach nicht leisten. Punkt.
Also wir haben Integrationsdebatten auf vielen Ebenen, nicht gerade erleichtert durch Identitätsdebatten auf fast noch mehr Ebenen. Wenn man Sie fragen würde, Max Czollek, wie wir aus diesem Kuddelmuddel mit der postmigrantischen Gesellschaft rauskommen sollten, was würden Sie sagen? Sie haben ja schon Ihr zivilgesellschaftliches Engagement erwähnt.
Ich glaube, es ist wichtig, sich immer wieder nochmal anzuschauen, was eigentlich auf zivilgesellschaftlicher Ebene zwischen den Menschen stattfindet. Und da kann ich einfach sagen, dass seit Jahrzehnten eine Arbeit stattfindet bei der Juden-Jüdinnen, bei der als muslimisch positionierte Menschen, ob sie es nun selber sind oder nicht, auf der Sinti und Romnia, Menschen, die Ableismus erleben, die alle zusammenarbeiten, um eine Art von Widerständigkeit, auch eine Art von Sichtbarkeit für sich zu erkämpfen. Das sehen wir sowohl mit dem postmigrantischen Theater, das sehen wir mit dem Sinti und Roma Denkmal am Brandenburger Tor. Das sehen wir jetzt auch mit dem Gedenkkonzept Kolonialismus, was jetzt gerade vorgestellt wird im Haus der Kulturen der Welt, wo es darum geht, einen Gedenkort für koloniale Verbrechen von Seiten Deutschlands zu bauen, zu denken, bei dem die gesamte Berliner Zivilgesellschaft mit eingebunden gewesen ist. Das, glaube ich, sind alles Dinge, die real passieren und bei denen man vielleicht auch tröstlich sagen kann, da sind wir eigentlich viel weiter, als die Debatte nach dem 7. Oktober in der Öffentlichkeit einem nahegelegt hat.
Aber könnten Sie sagen, dass dieses zivilgesellschaftliche Engagement, diese vielen einzelnen Gruppierungen und Aktivitäten sozusagen Antisemitismus auch verhindert?
Na, ich glaube, wir sind an einem Punkt in auch diesem Projekt Postmigrantische Gesellschaft, was ja auf eine Weise das deutsche Projekt radikaler Vielfalt gewesen ist. Übrigens ein Begriff, den ich nicht erfunden habe, sondern der vom Institut Social Justice und Radical Diversity kommt, in dem ich auch mitarbeite. Dass wir gerade an einem Punkt sind, an dem wir nochmal stärker uns in den Communities, zwischen den Communities klar machen müssen, dass Diskriminierung noch keine Solidarität bedeutet und dass die Tatsache, dass ich auf einer Seite vielleicht Diskriminierung erlebe, nicht heißt, dass ich nicht auf einer anderen Ebene diskriminieren kann. Ne? Und das gilt in beide Richtungen. Also wenn ich muslimisch bin, erlebe ich Diskriminierung und gleichzeitig heißt es nicht, dass ich nicht auch Antisemitismen verinnerlicht haben kann. Wenn ich jüdisch bin, dann heißt es nicht, dass ich nicht auch homophob sein kann oder so. Also das sind alles Dinge, die, glaube ich, in der Euphorie auch des Aufbruchs der letzten anderthalb Jahrzehnte, den man als postmigrantische Gesellschaft bezeichnet hat, dass man in dieser Euphorie vielleicht manchmal weniger auf diese Komplizinnenschaft innerhalb der Communities mit gesellschaftlichen Gewaltverhältnissen geguckt hat. Und der 7. Oktober war eine Art Weckruf vielleicht, weil wir im Prinzip so schlecht gewesen sind, mit diesem 7. Oktober umzugehen. Ich glaube, dass viele von, ich sag mal uns, also Menschen, die damit zu tun hatten, sich damit assoziieren, gedacht haben, das wäre solidarischer, man wäre menschlicher im Umgang miteinander. Und plötzlich war diese Kriegslogik überall und die Leute haben sich positioniert und gegenseitig sozusagen angeschrien. Und ich glaube, der nächste Schritt wäre jetzt gemeinsam mal darüber nachzudenken, wie eigentlich ein Sprechen möglich ist, in dem wir uns bewusst bleiben, dass wir nicht zu den Guten gehören, sondern eigentlich gemeinsam daran arbeiten, einen Raum zu kreieren, in dem man ohne Angst verschieden sein kann. So, und das wird kein sauberer Ort, das wird ein Ort, in dem immer wieder auch Verletzungen stattfinden. Mhm. Und das sind alles Dinge, die, glaube ich, auch schwer zu akzeptieren sind, wenn man so lange schon Diskriminierung erlebt in den unterschiedlichen Communities, weil man irgendwie sich so sehr wünscht, einen Raum zu finden, der frei wäre von dieser Gewalt. Und ich fürchte, der ist, solange wir in dieser Gesellschaft leben, nicht verfügbar. Und das ist vielleicht das nächste Kapitel postmigrantischen Denkens, dass man stärker diese Gleichzeitigkeit denken lernt.
Sagt Max Czollek, Autor, Politikwissenschaftler, Experte für Antisemitismus zum Thema Erinnerungskultur in Deutschland und die postmigrantische Gesellschaft. Ich danke Ihnen sehr herzlich für das Gespräch.
Vielen, vielen Dank.
das wir am Dienstag dieser Woche aufgezeichnet haben. Am Mikrofon war Karin Fischer. Nach uns empfehle ich sehr die Sendung Kultur heute. Danke für Ihr Interesse an diesen Kulturfragen.